Long Story Short, der Literaturpodcast in der Buchclub-Ausgabe mit Carla Paul, einem Stargast und vielen, vielen Büchern.
Die Fülle an Informationen, die Kinder und Jugendliche zurzeit kriegen, ist natürlich unglaublich und auch eigentlich nicht zu verarbeiten. Und ein Buch hat einfach die Möglichkeit, die Sachen ein bisschen differenzierter auszuleuchten, sie vielleicht auch für Jugendliche zu erklären, sodass die auch sozusagen verstanden werden von 13-Jährigen oder von 14-Jährigen, was vielleicht Nachrichtensendungen nicht unbedingt können.
Ich freue mich auf meine heutige Long Story Short Buchclub-Gästin Petra Hartlieb. Mit Literaturkritik fing bei ihr alles an und dann kam sie vor genau 20 Jahren, mehr oder weniger spontan, zu einer wortwörtlich wunderbaren Buchhandlung in Wien. Darüber hat sie ein Buch geschrieben, ein weltweiter Bestseller wurde das, der nicht nur für den unabhängigen Handel wirbt, sondern auch eben für eine Frau, deren Liebe zur Literatur in allen Bereichen ihres Lebens sicht- und spürbar ist. Sie spricht also über Literatur. Sie schreibt darüber in diversen Medien, Podcasts, sie verkauft die Bücher in der Hartliebs Buchhandlung und sie schreibt Kinderbücher, Liebesromane, Gegenwartsliteratur, Krimis. Ein Krimi ist auch ihr neuer Roman, Freundelwirtschaft. Start einer neuen Reihe mit politischer Spannung und einer sehr vielschichtigen Ermittlerin. Aber woher kommt eigentlich ihre Liebe zum Schreiben, zum Lesen, zur Literatur? Wie bringt man den Nachwuchs zum Lesen? Warum brauchen wir den lokalen Buchhandel? Was ist ihr Buch des Sommers? Diese und viele weitere Fragen stelle ich ihr in der heutigen Long Story Short Folge. Sie ist gleichzeitig ein kritischer Geist und ein liebendes Herz. Und für diese Mischung schätze ich sie so sehr. Herzlich willkommen, Petra Hartlieb. Ich habe gerade in der Anmoderation ja schon angekündigt, was du alles aktuell machst. Von deiner Buchhandlung bis zu Buchbesprechungen, Jury-Tätigkeiten und der Autorenschaft und vieles mehr. Aber wie hat denn eigentlich bei dir alles angefangen mit der Liebe zu den Büchern? Kam das durch deine Eltern, durch deine Umgebung? Oder war das irgendwie bei dir schon immer da, dieses Interesse an den Geschichten?
Also meine Mutter, kann ich mich erinnern, hat schon gern gelesen. Allerdings sage ich immer, ich bin nicht in einem Haushalt aufgewachsen, wo Thomas Mann und Goethe im Regal stand. Also bei uns war eher der Bertelsmann Buchclub und die Reader's Digest. Und wenn ich mich an die Bücherregale meiner Eltern erinnere, dann fallen mir sofort so diese Consalik- und Simmel-Cover ein. Also es wurde schon gelesen, es ist aber jetzt nicht ein Haushalt gewesen, wo man beim Abendbrot über Literatur diskutiert hat. Ich habe als Kind sehr, sehr früh lesen gekonnt. Meine frühe Erinnerung ist, dass ich im Kindergarten anderen Kindern vorgelesen habe. Ich war total stolz, dass ich das konnte. Für mich war das aber auch selbstverständlich, dass man das einfach so kann, wie ich lesen lernte. Weiß ich eigentlich nicht. Ja, dann ist es irgendwie losgegangen. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Flucht in die andere Welt auch gewesen für mich.
Welche Bücher haben dich denn da irgendwie geprägt? Oder gibt es noch Kinderbücher, an die du dich erinnern kannst? Jetzt mal, also bei mir war es auch so tatsächlich, dass ich relativ viel Erwachsenenliteratur gelesen habe, einfach durch meine Großeltern, die hatten eine große Bibliothek und da durfte ich mich immer frei bedienen. Aber natürlich waren das waren Bücher über die europäische Geschichte, das war Simmel, das war auch, wie du erwähnst, viel aus diesem Buchclub, wie das Digest. Und dann die Kinderbücher kamen dann eher so durch die Stadtbibliothek. Kannst du dich da erinnern, dass du auch von irgendwelchen so Kindern und Jugendbüchern geprägt wurdest, die dich bis heute begeistern?
Ich glaube, inzwischen ist es so ein bisschen das, was ich gelesen habe, glaube ich, müsste mich nur noch nostalgisch begeistern, weil die Bücher ja auch irgendwie old-fashioned sind dann. Aber ich kann mich einfach noch wahnsinnig gut erinnern. Ich habe wirklich sämtliche Bände von Hamjans Nanny gelesen. Ich wollte unbedingt ins Internat. Also das war wirklich mein größter Wunschtraum. Immer wenn meine Mutter mit mir geschimpft hat, hat gesagt, wenn du so schlimm bist, dann kommst du ins Internat. Ich habe gesagt, ja, bitte. Ich wäre so gerne ins Internat gegangen. Dann fand ich auch Fünf Freunde immer wahnsinnig toll. Ich war auch immer eher so ein Bubenmädchen. Also ich fand Georgina oder George, wie sie sich dann genannt hatte, einfach eine großartige Figur. Das war voll ich. Ja, und dann habe ich natürlich auch heimlich, wie du auch gesagt hast, in der Bibliothek meiner Eltern gelesen, sicher viele Dinge, die nicht für mich geeignet waren. Ich habe sehr viel Donald Duck und Mickey Mouse Hefte gelesen. Da habe ich einen Großteil meiner Allgemeinbildung weiß ich eigentlich über Donald Duck. Also da gibt es ja diverse Themen der Weltgeschichte, die da abgehandelt werden. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und ich kann mich lustigerweise noch sehr, sehr gut erinnern an das erste Buch, wo ich mich richtig gegruselt habe. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie alt ich da war. Das war von John Eichen, Wölfe ums Schloss. Das ist jetzt in der Neuauflage wieder erschienen und ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, das wieder zu lesen, um zu gucken, ob ich mich immer noch grusel. Und dann habe ich dabei, weiß ich noch, da war ich allerdings, glaube ich, schon so 14 oder so, habe ich natürlich heimlich, weil das hätten meine Eltern nie erlaubt, von Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere gelesen und das war keine gute Idee. Ich kann mich nicht mehr an die Geschichte erinnern, aber ich kann mich an die schlaflosen Nächte und an diese Panik in diesem Bett erinnern. Das weiß ich wirklich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre.
Ja, das ist also, das Stephen King ist ja wirklich ein hervorragender Schriftsteller, aber eben so gut tatsächlich, dass einem das in Mark und Bein geht und erst recht als Kind. Ich kann mich, also mein Gruselautor war da immer Sherlock Holmes. Mhm. Und ich, bis heute weiß ich noch von einer Nacht, wo ich den Hund von Baskerville gelesen habe. Und am gleichen Abend, also ich war auch, habe immer viel unter der Bettdecke noch gelesen. Und kann mich noch bis heute an eine Nacht erinnern, wo es dann wirklich draußen gestürmt hat und durch die Rollläden der Schatten fiel, die Bäume klapperten und all diese Geräusche so gut passten zu diesem Roman, dass ich wirklich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Und das hat mich auch schon früh geprägt tatsächlich. Ja, ist eine gute Idee, das vielleicht nochmal zu lesen.
Genau, um zu gucken, ob das immer noch funktioniert und was einen so getriggert hat damals. Und es ist sehr lustig, weil diese Stephen King-Geschichte, die ist immer noch sehr präsent bei mir, weil ich berate ja auch viel Kunden und Kundinnen bei uns im Jugendbuch. Und da gibt es ja durchaus Thriller zur Zeit für Jugendliche, also die so ab 14 sind, was weiß ich, Ursula Poznanski oder so. Und wenn die Eltern dann den Klappentext lesen, dann sind die immer so ganz besorgt und sagen, naja, er ist aber erst 15 und kann man das schon lesen? Und ich sage dann immer, mit 15 kann man alles lesen. Und ich habe auch mit 14 Stephen King gelesen und aus mir ist kein Massenmörder geworden. Also man kann sich auch mal ein bisschen gruseln und es passiert nichts. Ich habe auch natürlich mit 13 oder mit 14 heimlich Wir Kinder vom Bahnhof zugelesen. Meine Eltern hätten das nie erlaubt. Und für mich hat das eine unglaubliche Faszination, aber natürlich auch eine irrsinnige Angst ausgelöst. Und man kann, glaube ich, dann Kinder und Jugendlichen vor bestimmten Sachen, muss man sie auch nicht beschützen, weil man schon einen Umgang damit hat.
Kann Literatur da nochmal einen anderen Aspekt bieten, für Kinder und Jugendliche mit solchen Themen umzugehen, als zum Beispiel, sagen wir mal jetzt Nachrichtensendungen? Es gibt ja auch viele Bücher auch für Kinder und für Jugendliche, die sich inzwischen auch mit dem Krieg, mit der Umweltkrise auseinandersetzen, also auch mit harten Themen, wo man vielleicht sagt, okay, eigentlich würden wir die Kinder gern davor beschützen. Wie siehst du das denn als Expertin?
Ich glaube, dass Bücher da extrem wichtig wären. Ich sage wären, weil wir natürlich auch wissen, dass Bücher eine unglaubliche Konkurrenz inzwischen haben. Also wir, ich meine, du bist um einiges jünger als ich, aber trotzdem, wir sind du bist mit ARD und ZDF aufgewachsen und ich mit zwei ORF-Programmen, wo wir halt am Abend mit dem Vater die Nachrichten geguckt haben. Die Fülle an Informationen, die Kinder und Jugendliche zurzeit kriegen, ist natürlich unglaublich und auch eigentlich nicht zu verarbeiten. Und ein Buch hat einfach die Möglichkeit, die Sachen ein bisschen differenzierter auszuleuchten, sie vielleicht auch für Jugendliche zu erklären, so dass die auch sozusagen verstanden werden von 13-Jährigen oder von 14-Jährigen, was vielleicht Nachrichtensendungen nicht unbedingt können. Also ich würde das jetzt nicht so gegeneinander ausspielen, weil es gibt natürlich auch gut aufbereitete Nachrichtensendungen von seriösen Sendern. Aber wenn ich mir so die Information, also eigentlich 90% der Jugendlichen informieren sich über das Internet. Und das ist natürlich schon ein irrsinniges Problem, wie wir wissen. Ich fände es toll, wenn da einfach mehr Bücher zu bestimmten Themen herangezogen werden.
Aber wie begeistert man inmitten all dieser Konkurrenz, die ja auch deutlich anders aufs Gehirn wirkt und auch im Umfeld zwischen den anderen Kindern und Jugendlichen einfach einen ganz anderen Stellenwert hat inzwischen. Wie begeistert man denn die Kinder überhaupt noch für Literatur? Wie machst du das, wenn die in den Laden kommen, vielleicht die Eltern und sagen, ich möchte das ja, aber wie kriege ich meine Kinder dazu, sich mal in Ruhe vor ein Buch zu setzen?
Ja, das ist ein wirklich großes Problem. Ich habe sogar nicht nur Eltern lustigerweise im Laden, sondern auch teilweise so Jugendliche da stehen, die so ein bisschen verzweifelt gucken und sagen, empfinde ein gutes Buch. Ich mag mal wieder so richtig lesen, aber ich kann es eigentlich nicht mehr, weil eben die ganze Ablenkung, das ständige Handy, das ständige Präsentsein. Du liest eine Seite und schon kommt eine WhatsApp-Nachricht und du musst wieder sofort antworten. Also die Jugendlichen, habe ich das Gefühl, die spüren das schon, dass das auch nicht gut ist. Und sie träumen so ein bisschen von diesem, ja, von diesem, ich versinke in einer Geschichte, ich reise mit einer literarischen Figur einmal um die Welt und vergesse mich dabei. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass sie Geschichten lesen, die sie interessieren. Also quasi keine Zensur, was die lesen sollen, sondern es geht dann nicht darum, dass sie was pädagogisch wertvoll lesen sollen, sondern es geht darum, dass sie in eine Geschichte reingezogen werden, dass sie die Macht der Geschichten spüren können. Und ob das jetzt ein Jugendkrimi ist oder eine Love-Affair-Geschichte oder eine Romance-Geschichte, dann ist das eigentlich völlig egal. Es geht um dieses Lese-Erleben. Und ich gebe dann auch wirklich immer so ein bisschen den praktischen Rat, gib dem Buch eine Chance, setz dich hin, gib dein Handy in ein anderes Zimmer, stell es auf lautlos und steck es in eine Schublade. Und dann schaust du auf die Uhr und dann setzt du dich wirklich mal zumindest eine halbe Stunde aufs Sofa und tust nichts anderes, als die erste Seite dieses Buches zu lesen. Und wenn du eine halbe Stunde am Stück liest, weil man, das wissen wir ja selber, wir leben ja auch in dieser Welt, also selbst du und ich, wo wir wahrscheinlich wahnsinnig viel lesen, auch wir leben in dieser Welt, wo es ständig Ablenkungen gibt. Aber dieses Erlebnis, wenn du sagst, okay, du entscheidest dich jetzt bewusst, eine halbe Stunde am Stück zu lesen und gibst dem Buch sozusagen eine Chance. Also das hat dich dann liest du eh weiter. Wir kennen alle diese Traumwochenenden, wo man in ein Buch reinfällt und gar nicht mehr aufhören kann. Aber das ist natürlich auch nicht ständig. Ich glaube schon, also ich nenne es immer so ein bisschen die Schule des Lesens. Und da muss man einfach so 10 Tipps geben, wie man wieder lesen lernt. Und das habe ich nicht nur Eltern, sondern auch wirklich Jugendliche, die kommen und sagen, helfen Sie mir, wie lese ich wieder ein Buch? Was lese ich denn jetzt? Und dann muss es halt einfach super spannend sein, wie zum Beispiel Ursula Poznanski oder eben eine spannende Liebesgeschichte.
Du verkaufst ja nicht nur gern Kinderbücher und für Jugendliche, du schreibst sie ja auch. Also es gibt sozusagen die Kinderversion deines Buchhandlungsbestsellers und es gibt auch einen Kinderkrimi. Du bist auch selbst Mama, obwohl dein, sozusagen bei dir ist es jetzt nicht mehr der ganz kleine Nachwuchs, außer der in die Buchhandlung kommt. Was hat dich denn dazu gebracht, nicht nur sozusagen zu empfehlen für die Kleinlesenden, sondern auch zu schreiben?
Ich wollte das einfach mal ausprobieren, so wie eigentlich das meiste bei mir so entsteht, dass ich mir denke, das könnte ich jetzt auch mal ausprobieren. Also das ist kein großer, langer Plan. Diese Kinderkrimi-Reihe, die ich schreibe hier mit meinem Nachbarn zusammen, also ich habe so ein kleines Wochenendhäuschen in Niederösterreich und da habe ich einen sehr netten Nachbar-Ehepaar und er ist Künstler, also auch Schriftsteller, schreibt in so kleineren Verlagen, ist schon in Rente und war früher Journalist und wir hatten irgendwann mal am Lagerfeuer die Idee, dass wir mal ein Buch schreiben könnten zusammen und wir reden immer wahnsinnig viel über dieses Stadtland. Also wir haben ja ein Haus am Land, und aber natürlich wohnen wir eigentlich in der Stadt, die wohnen nur am Land. Und wir reden da viel drüber, was ist besser, braucht man die Stadtwohnung überhaupt? Was fehlt mir, wenn ich nur am Land bin? Wie ist das eigentlich für Kinder? Und dann hatten wir die Idee von einem Zwillingspärchen, das aufs Land zieht und wollten aber das nicht bewerten. Wir wollten nicht sagen, die Stadt ist besser, das Land ist besser, sondern jedes hat sozusagen seine Vor- und seine Nachteile. Und dann haben wir uns eigentlich, ja, also ist dann so eine Fünf-Freunde-Geschichte geworden. Also diese Kinder ziehen aufs Land und erleben da Abenteuer, gründen quasi eine kleine Bande und erleben immer ein Abenteuer, das mit Tierwohl zu tun hat. Also sie müssen immer irgendein Tier retten, es passiert immer irgendwas mit Tieren. Aber das war das eine, das ist so eine kleine Reihe, da ist jetzt der zweite erschienen, wir schreiben jetzt aktuell am dritten und das machen wir zusammen. Das finde ich immer sehr lustig, zusammen Bücher zu schreiben, weil du dich einfach gegenseitig so befruchtest. Außerdem muss man nur die Hälfte schreiben, weil die andere Hälfte schreibt der Hubert. Also weniger Seiten. Und das Kinderbuchhandlungsbuch, das ist eigentlich eine lustige Geschichte, das ist so entstanden. Das Buch bei der wundervolle Buchhandlung ist ja vor 10 Jahren ungefähr bei Dumont erschienen. Und das Buch hat ja, da reden wir ja vielleicht nachher noch gesondert drüber, das hat ja wirklich so mein Leben eigentlich verändert. Und dieses Buch kennen einfach sehr, sehr viele Leute und deswegen kennen auch sehr, sehr viele Leute meine Geschichte oder die Geschichte meiner Familie und natürlich auch die Geschichte meiner Kinder. Und ich hatte eines Tages, war 1,5 Jahren, ich war auch hier im Land, zufällig mit meinem kleineren Sohn, also der jetzt 23 ist, um das einzuordnen. Und es klingelt mein Handy und es ist eine unbekannte Handynummer. Und ich hebe da ab. Ich habe eigentlich, glaube ich, gerade Geschirr gespült und ich hebe ab und dann sagt ein Herr, ja, entschuldigen Sie, ich habe mir Ihre Handynummer erschlichen. Ich bin der Programmchef vom Carlsen Verlag und ich habe da eine Idee. Dann sage ich, ja, was haben Sie denn für Ideen? Und dann sagt er, ja, ich liebe ja Ihr Buchhandlungsbuch so und frage mich die ganze Zeit, warum kann man die Geschichte nicht für Kinder erzählen aus der Perspektive des Kindes? Und dann habe ich irgendwie so meine Hände im Spülwasser gehabt und das Telefon so eingeklemmt und habe irgendwie nichts gesagt. Und er sagt dann zu mir, Frau Hartlieb, Sie sagen ja gar nichts. Finden Sie das so doof? Und ich habe dann gesagt, nein, aber so eine geile Idee. Ich frage mich, warum ist da seit 8 Jahren niemand draufgekommen? Das ist ja eigentlich, total aufgelegt, wie man in Österreich sagt, die Geschichte für Kinder zu erzählen. Ja, und dann habe ich gesagt, ich brauche mal 2 Tage, um ein bisschen nachzudenken, wie man das machen könnte, und habe aufgelegt und habe zu meinem Sohn gesagt, du, da hat jemand gesagt, ich soll das irgendwie aus der Kinderperspektive erzählen, und er hat irgendwie gar nicht richtig aufgeguckt von dem, was er gemacht hat, und hat gesagt, ja, das ist eh total easy. Ich meine, da fragst du mich nach 3 Erlebnissen und Niklas und Lea, das sind die Kinder, mit denen er quasi aufgewachsen ist. Und dann hast du eh schon ein ganzes Buch, brauchst du nur schnell hinschreiben. Und ja, ganz so einfach war es dann natürlich doch nicht, wie er sich das vorgestellt hat, aber es hat sehr großen Spaß gemacht. Und ich bin halt vor allem 10 Jahre danach und auch mit diesen erwachsenen Kindern wieder so abgetaucht in diese Geschichte. Das war wirklich cool. Das war wie so eine Zeitreise. Und ich bin dann mit diesen 23, 22 und 21-jährigen Kindern gesessen und habe gesagt, was war für euch das Ärgste damals in der Buchhandlung? Und dann hat der Niklas gesagt, ja, da sind wir mit Dunkeln in die Buchhandlung gegangen. Und dann hat da der Wind irgendwie ans Fenster getaggt und die ganz total gruselig. Und also jeder hat halt sowas erzählt. Ja, und dann habe ich irgendwie habe ich dieses Buch mit sehr, sehr großer Freude geschrieben und ich lese da auch wahnsinnig gerne daraus vor, muss ich sagen. Also in Schulen und in Kindern. Also ich würde am liebsten, wenn ich jetzt einen reichen Mäzen oder eine Mäzenin hätte, würde ich gerne einmal durchs deutschsprachige Lande fahren und in jeder Schule aus diesem Buch vorlesen, weil ich das auch so viel vermittelt über Buchhandlungen und was passiert in einer Buchhandlung und wie arbeitet man da und wem gehört das ganze Geld, was da in so eine Buchhandlung reinfließt und wie wird ein Abholfach einsortiert, wer entscheidet, welche Schaufenster dekorieren werden. Und das ist so lustig, weil das die Kinder, die interessiert das wirklich total, so Real-Life-Story, Buchhandlung als Abenteuer.
Wir reden da jetzt ganz selbstverständlich darüber, weil mir das natürlich bekannt ist. Ich habe deinen ja weltweiten Bestseller, die wundervolle Buchhandlung, natürlich ebenso geliebt wie abertausende andere. Aber wer ihn noch nicht kennt und weil wir ja eh auch über dein Leben sprechen und es beides so eng miteinander verknüpft ist, kannst du vielleicht nochmal irgendwie so in 5 bis 10 Sätzen zusammenfassen, wie du eigentlich eben Buchhändlerin geworden bist und damit ja praktisch auch das worum es dann in dem Buch geht. Du warst eigentlich ja Literaturkritikerin und was kam dann?
Ich war eigentlich Literaturkritikerin, aber wie du weißt, kann man von Literaturkritik vor allem als Freie nicht wirklich leben. Das heißt, ich habe in Hamburg in so einer ganz kleinen Buchhandlung mitgearbeitet und wirklich nur so ein paar Stunden und habe gemerkt, hey, ich kann das, ich kann Bücher verkaufen, die Leute mögen mich, die Leute mögen das, was ich ihnen erzähle. Also um es gleich mal so wegzuschicken, ich spinne mich immer so auf als berühmteste Buchhändlerin im deutschsprachigen Raum, aber ich habe nicht mal eine Buchhandelslehre. Also das ist alles nur Bluff. Ich habe das nie gelernt. Mein Mann ging schon. Also mein Mann hat Buchhändler gelernt, ganz klassisch, war dann im Außendienst bei großen Verlagen und hat dann in Hamburg bei einem großen Verlag als Vertriebs-Marketingleiter gearbeitet. Und ja, wir sind im Urlaub nach Wien gefahren, wie immer halt, weil ich habe 5 Jahre in Hamburg gelebt, bin wegen meines Mannes dahin gezogen, einfach weil er den besseren Job hatte. Habe in Wien auch in einem kleinen Verlag gearbeitet, also ich bin immer in der Buchbranche gewesen, aber eben nie Buchhandlung, sondern Presse, in einem Verlag und dann eben als Kritikerin. Und ja, wir sind, wie jedes Jahr, ist uns dann der Hamburger Sommer auf die Nerven gegangen, weil es ja doch ständig geregnet hat. Entschuldigung, Hamburg. Und wir waren in Wien bei Freunden im 18. Bezirk und dann hat uns ein befreundeter Verlagsvertreter vom Surkamp Verlag erzählt, dass eine Buchhandlung auf der Währinger Straße zugesperrt hat. Einfach so von einem Tag auf den anderen nicht mehr aufgesperrt, Zettel in die Tür gehängt. Vielen Dank für die langjährige Treue. Wir schließen unseren Laden. Und dann haben wir begonnen, in diesem Urlaub völlig zu spinnen und haben gesagt, ja, das wäre doch nett. Und die Freunde haben gesagt, ja, zieht's nach Wien, ist doch viel cooler. Dann hat eins das andere gegeben. Ich habe rausgekriegt, wem dieser Laden gehört. Wir hatten einen Besichtigungstermin. Wir fanden es total furchtbar. Es war wirklich ein ziemlich hässliches Ding. Und irgendwie haben wir begonnen zu träumen. Und dann war schon klar, dass das ein Konkurs ist. Also es war ein Mietobjekt, aber man konnte jetzt einen Konkurs kaufen. Also sprich, eine Ablöse bezahlen für den Kundenstamm, für die alten Bücher, die da drin waren, für einen uralten Lieferwagen, der selten angesprungen ist, für ein paar alte Computer und das ganze Zeug, also jeder Dickkugelschreiber sozusagen in der Lade. Es ist einfach so zugeschlossen worden. Und wir haben dann schon gewusst, da hängen auch ein paar andere Buchhändler dran und das interessiert ein paar. Und dann sind wir wieder zurück nach Hamburg, wenn unser Urlaub hier zu Ende war. Und eines Tages hatten wir Besuch aus Wien von einer Freie Pressefrau für Verlage und da haben wir diese Geschichte erzählt. Und dann meinte sie, wie, und ihr habt jetzt gar kein Gebot hingeschickt? Und dann haben wir gesagt, nein, aber wir haben eh keine Chance und in Hamburg ist auch geil und Oliver hat einen super Job und bei mir, da war das Kind dann auch sehr klein, das wird auch alles toll. Da hat sie gesagt, ihr seid echt total feig, das kann man doch nicht machen, ihr könnt doch nicht den ganzen Sommerurlaub euch mit sowas beschäftigen und dann zum Schluss sagen, jetzt spielen wir nicht mehr mit. Und dann ist sie gegangen und dann haben wir ein E-Mail geschrieben, ein sehr fatales E-Mail und haben ein Angebot gemacht. Ich glaube, wir hatten auch so grünen Ventilina-Intus. Also irgendwie haben wir dieses Angebot gemacht und dann habe ich nie wieder was von denen gehört. Ich hatte da eine Frist reingeschrieben, bis wann das Angebot erlischt. Und 4 Wochen später habe ich dann ein lapidares E-Mail in meiner Box gehabt, so zwischen NDR und Kindergarten abholen. Stand da drinnen, herzlich Glückwunsch, Sie haben eine Buchhandlung gekauft. Bitte finden Sie sich am so und so vielten um so und so viel Uhr mit so und so viel Bargeld, ich betone Bargeld, das wir natürlich nicht hatten, in der Währinger Straße ein. Ja, und dann ging es los, das große Abenteuer. Und das ist jetzt 20 Jahre her übrigens.
Dieses eben, Jahr, das war ja 2004. Das
ist cool, ja, 2004.
2004, genau. Dann 2014 das Buch darüber. Also wie oft habt ihr es bereut?
Jedes Jahr ein paar Mal. Immer im Dezember natürlich. Nein, bereuen. Weißt du, ich bin ein Mensch, ich schaue immer nach vorne. Das ist, ich kann ja überhaupt nicht sagen, was gewesen wäre, wenn wir in Hamburg geblieben wären. Und insofern macht es überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken. Also ich sage immer, wenn mir jemand gesagt hätte, wie viel ich in den ersten, sagen wir mal, 3 Jahren in dieser Buchhandlung arbeiten muss, um diese Buchhandlung hochzukriegen, wenn mir das vorher jemand ausgerechnet hätte, dann hätte ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Das geht überhaupt nicht. Das Kind war damals 3, der Große war 16. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet und es war wirklich die Hölle. Aber wir waren halt jung und, also jünger zumindest als jetzt. Und es hat auch irgendwie Spaß gemacht, das aufzubauen. Aber es ist schon unmenschlich gewesen, der Anfang. Und jetzt ist es halt so, ja, es gibt natürlich Momente, wenn dann irgendwie 2 Mitarbeiter im Urlaub sind und der Dritte verabschiedet sich mit Magen-Darm und ich habe eigentlich frei und stehe dann halt im Laden, dann denke ich mir schon, mein Gott, was habe ich für ein blödes Leben? Aber meistens, es ist halt jedem Job so, dass es nicht immer nur toll ist. Und wie gesagt, ich schaue nie zurück, weil ich denke mir, was wäre gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten? Wir wären in Hamburg geblieben. Mein Mann wäre jetzt entweder Geschäftsführer bei Rowohlt oder er wäre im Burnout und wir wären geschieden. Ich wäre, keine Ahnung, immer noch 2 Literaturkritikerin, die sich nicht mal eine Fahrkarte nach Wien leisten könnte oder ich wäre Kulturchefin vom NDR. Ich habe keine Ahnung, weißt du? Und insofern ist es müßig, über sowas nachzudenken.
Du nutzt ja deine inzwischen sehr reichweitenstarke Rolle, also sagen wir mal in vielen Medien, du bist sehr, sehr gefragt. Und nutzt es auch sehr für Politik. Also du setzt dich jetzt nicht nur für die Bewerbung sozusagen deiner eigenen unabhängigen Buchhandlung ein. Und es ist dir ja, also sonst hättest du sie auch nicht bis heute und berichtest so darüber. Es ist wirklich von außen, zumindest wenn man die Arbeit nicht machen muss, ja immer eine große Freude daran, irgendwie so teilzuhaben. Also die Buchhandlung als sozialer, liebevoller, literarischer Ort. Weshalb ist denn der lokale Literaturhandel, Kultur vor Ort, eine vielfältige Buchbranche aus deiner Sicht so wichtig für unsere Gesellschaft?
Ja, weil eine Buchhandlung natürlich auch ein Treffpunkt ist, du hast das schon gesagt. Also es ist eine Buchhandlung, ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen reden, wo Geschichten vermittelt werden. Es ist einfach, wenn ich mir anschaue, meine ganzen Kolleginnen, die da stehen, was für unglaubliches Wissen in diesen Köpfen gesammelt ist, wenn man das addieren würde. Das finde ich einfach sensationell. Und ich meine, dass Lesen einfach total wichtig ist für alles, für die Entwicklung von Kindern, von Jugendlichen, für die politische Bildung, für die Herzensbildung. Also ich spreche jetzt immer von Jugendlichen und Erwachsenen, für eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Welt, mit der Gesellschaft, mit der Politik. Ich glaube, da brauchen wir zwei nicht darüber reden. Das ist ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Und deswegen muss es Buchhandlungen geben. Und eine Buchhandlung, eine gute Buchhandlung ist, also ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einem Museum. Also natürlich sagen die Leute, ich kann mir ja alles einfach selber im Internet bestellen. Ich schaue mir die Bewertungen an von irgendwelchen Produkten und wenn 5 Leser oder Leserinnen gesagt haben, das ist ein tolles Buch, dann gehe ich davon aus, dass es ein tolles Buch ist und bestelle es mir einfach irgendwo. Was wir in einer Buchhandlung tun, ist, den ganzen Stoff auch in irgendeiner Form zu kuratieren. Also für uns, wir treffen quasi ja eine Vorauswahl. Es ist ja auch, wenn du uns in die Buchhandlung reinkommst und das ist knallvoller Bücher, dann stehen die ja nicht zufällig da. Das steht ja nicht einfach, es wird ja nicht einfach irgendwas mit dem Lastwagen angeliefert, sondern so eine Buchhandlung, eine gut geführte Buchhandlung, die hat ein Programm, die hat einen Auftrag, die hat also wie ein Museum eigentlich, sage ich immer. Das, was da steht, ist das, was wir wollen, dass da steht. Da liegen natürlich auch Bestseller, die wir nicht alle gelesen haben, aber damit verdienen wir natürlich auch unser Geld. Das ist die Mischkalkulation, dass du sozusagen, du hast Lieblingsbücher, du hast Bücher aus kleinen Verlagen, du hast Bücher mit vielleicht ein bisschen anspruchsvollen Themen, die dir total wichtig sind und die verkaufst du. Und finanzieren tust du natürlich das Ganze mit, wir haben es schon angesprochen, jedes Jahr ein Band Donna Leon, über den ich nicht viel reden muss, den verkaufe ich einfach. Also es ist super. Ja, also das ist sozusagen eine Funktion. Ich meine, wir schaffen Arbeitsplätze, das kommen ja auch noch dazu. Alleine bei uns im Betrieb haben wir 10 Angestellte. Da hängen 10 Familien, 10 Partner, ich weiß nicht was dran. Ja, also unsere Buchhandlung ist einfach ein, in dem Viertel, in dem sich die Buchhandlung befindet, für die Menschen so ein Ankerpunkt, eine Anlaufstelle. Also mir geht das Herz auf, wenn jemand bei uns in der Buchhandlung kurz telefoniert, weil er angerufen wird und dann immer sagt, ja, ich komme eh gleich am Markt oder so, ich bin bei den Hardlips. Und das klingt dann immer so, als wenn sie bei uns im Wohnzimmer sitzen würden. Und es ist ja eigentlich auch ein bisschen so. Und das freut mich dann immer total. Und solche Buchhandlungen gibt es natürlich sehr, sehr viele. Also das sind nicht nur wir, sondern das kannst du wirklich umlegen auf ganz, ganz viele kleine, engagierte Buchhandlungen in diversen Größen im deutschsprachigen Raum.
Bei Hardlips, das ist einmal eure Buchhandlung, die ihr leitet, wo ihr auch, in der ihr auch wohnt, dazu auch mehr im Buch. Ihr habt auch zahlreiche Veranstaltungen, du bist auch Jurymitglied, du bist selbst Podcasterin, du schreibst teilweise noch Kolumnen oder andere Artikel und dann eben auch die Bücher, zu denen wir später auch nochmal kommen, beziehungsweise zu einem neuen Buch tatsächlich. Aber ich weiß ja, also die Buchhändlerinnen in meinem Umfeld, die können ja auch nur kuratieren, weil sie ganz, ganz viele von diesen Büchern selbst gelesen haben. Also ich kenne dich natürlich nur als sehr, also eine Frau, die voller Energie steckt, aber trotzdem, wann liest du denn auch noch Bücher?
Ja, natürlich nicht mehr so viel wie ganz früher, weil ich einfach mehr Jobs habe. Ich muss ja Bücher lesen, weil alleine für den Podcast, ich habe ja alle 2 Wochen einen Podcast, wo ich eine halbe Stunde ein Gespräch mit einem Autor führe. Das heißt, dafür muss ich ja extrem viel lesen. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil da lese ich ja natürlich nur deutschsprachige Autoren. Ich liebe aber die amerikanische Literatur. Also das ist halt einfach dann schade. Das ist dann für mich sozusagen die Urlaubslektüre oder ich leiste mir so dazwischen so heimlich, oh Gott, der neue T.C. Boyle ist da. Oh Gott, ich lese den mal schnell, das merke ich heller. Ja, und wie gesagt, ich habe vorher schon mal darüber geredet, wenn man sich jetzt wirklich mal entscheidet, einen Abend, und das sage ich auch wirklich vielen erwachsenen Kunden von uns, wenn sie dann sagen, ach, können Sie uns auch die Zeit verkaufen, in der ich lesen könnte, dann sage ich immer, probieren Sie das mal aus. Es gibt sicher einen Abend in der Woche, wo Sie frei haben, wo Sie keine Termine haben, wo Sie einfach nichts tun. Dann schalten Sie das Handy aus, schalten Sie nicht den Fernseher an, lassen Sie die Waschmaschine an, machen Sie sich einfach ein paar Schnittchen, kochen Sie nichts Aufwendiges, setzen Sie sich mit einem Buch hin und lesen Sie einfach mal einen Abend. Und du wirst total überrascht sein, was man da gelesen kriegt. Also das ist, wenn man sich einfach konzentriert hinsetzt und einen Abend liest, da kriegst du ganz schön viele Seiten durch. Ich lese vorm Einschlafen, ich lese im Zug, ich lese am Klo, ich lese immer, wenn ich irgendwo warte, und ich lese sehr schnell.
Wie schnell denn?
Ich weiß nicht, ich kann locker so ein nicht ganz dickes Buch in anderthalb Tagen durchlesen. Also ich habe jetzt zum Beispiel am Mittwoch eine Podcast-Aufnahme mit einer Autorin, wo ich das Buch sehr mag. Also es erscheint erst nächste Woche und ich muss heute noch diese 200 Seiten lesen, um diesen Podcast vorzubereiten. Das Buch, glaube ich, hat 280 Seiten und das stresst mich jetzt gar nicht. Also wenn das Gespräch jetzt aus ist, dann lege ich mich da in die Hängematte und dann lese ich. Und dann habe ich nicht einmal ein schlechtes Gewissen, weil ich am Montag Mittag in der Hängematte liege und lese, weil ich ja für die Arbeit lese. Großartig, oder?
Mir geht das ähnlich. Ich habe mir vorhin auch die Gedanken gemacht, weil ich eben aktuell in deinem neuen Buch stecke und dann mich im Kopf dabei ertappt habe, wie ich mir gedacht habe, oh, muss ich jetzt den Podcast aufnehmen? Ich würde viel lieber das Buch weiterlesen. Und das ist ja das.
Ich erzähle es dir nicht.
Das ist ja das. Also finde ich, das ist ja immer dann das Schönste, wenn man wirklich ein Buch hat. Und ich würde immer von allen anderen abraten, zu dem man sich nicht verpflichtet fühlt, sondern wenn man irgendwas anderes macht, dass man im Kopf immer denkt, oh, hoffentlich finde ich nachher noch irgendwie 5 bis 50 Minuten. Genau. Und das ist ja das Allerschönste, weil man dann nimmt man sich eben auch die Zeit dafür.
Ja, genau.
Welche Bücher begeistern dich denn aktuell? Was hast du so irgendwie vielleicht in den letzten Wochen und Monaten gelesen, wo du sagst, den oder die Autorin, ganz neu für dich, findest du gut, vielleicht irgendwas so Sachbücher, Gegenwartsliteratur, was waren so deine Lieblingstitel der letzten Wochen und Monate?
Also ich muss lernen zu sagen, dass ich Sachbücher so gut wie gar nicht mehr dazu komme. Also das ist wirklich schwierig, weil ich ja einfach wirklich viel Romane lesen muss. Ich habe jetzt aber aktuell wirklich gerade ein Sachbuch gelesen. Moment, ich muss nur ganz schnell schauen. Ich vergesse ja leider immer, wenn ich nicht im Buchladen stehe, vergesse ich leider immer die Buchtitel. Geht dir das
ja,
auch
das,
so?
Ja, das finde ich auch dann am allerschönsten, wenn ich mal, ich habe mir auch eine Buchhandlung hier um die Ecke, liebe Grüße an Christiansen am Ottensener Spritzenplatz. Und ich liebe das dann da auch so heimlich mitzuempfehlen. Also ich bin manchmal ungefragte Hobbybuchhändlerin. Also liebe Grüße, es tut mir leid, aber ich kann nicht anders Richtung Christiansen.
Also du kannst wahnsinnig gerne nach Wien kommen. Wir brauchen immer Unterstützung. Du kannst jederzeit bei uns klugscheißen im Laden. Wir mögen das. Aber ich glaube, Christiansen mögen das auch. Also ich habe jetzt gerade ein Sachbuch gelesen, das ist von der Ingrid Brodnik. Das ist eine österreichische Journalistin, die früher im Falter geschrieben hat. Inzwischen schreibt sie Kolumnen im Standard und im Falter und so weiter. Und da, das finde ich ganz, ganz großartig, ein ganz wichtiges Buch, mit der möchte ich eigentlich auch noch einen Podcast machen. Es geht um Mechanismen, wie zum Beispiel mittels Beleidigung oder Desinformation im Netz, die ganzen Diskussionen so emotional aufgeladen werden und was es für Gegenstrategien gibt. Also das finde ich total spannend. Sie erklärt das anhand von vielen Beispielen. Sprich, es gibt irgendeine Empfehlung einer Gesellschaft, die eine große Boulevardzeitung macht, eine Schlagzeile daraus, was natürlich total verkürzt das Ganze wiedergibt, und es springen die Social-Media-Seiten auf, es springt die Politik auf und was dann sozusagen passiert, aber auch wie man sich dagegen wehren kann, was man dagegen tun kann, und sie rückt das alles so ein bisschen gerade. Also das finde ich so ein Buch, was ich total hilfreich finde, in dieser ganzen aufgeheizten Debatte so ein bisschen Also es ist nicht so ein Buch, wo sie nur schreibt, wie schlimm es ist, und das finde ich das Tolle an der Ilkant Brodnik, sondern sie gibt ja auch so eine kleine Anleitung, ja, was du dagegen tun kannst. Und sie hat schon einmal so ein Buch geschrieben, wo sie auch für Jugendliche auch so ein bisschen erklärt, wie man so Verschwörungsmythen und so Fake News aufdecken kann. Also das finde ich einfach super aus dem Leben wie Köchen. Ansonsten lese ich eigentlich wirklich nur unter Anführungszeichen Romane. Ich habe in der Buchhaltung eine eigene Mitarbeiterin, die ist für Sachbuch zuständig. Wir haben eine, die ist für Lebenshilfe zuständig. Wir haben eine, die ist für Reise zuständig. Und mein Ding ist sozusagen die Literatur. Und mehr schaffe ich einfach nicht.
Das Buch von Inge Brodnik heißt, also das Ältere hieß Einspruch. Nur für die jetzt sich denken, genau. Welches das Ältere war Einspruch. Und das Neue heißt Wieder die Verrohung. Und es lohnt sich auch insgesamt, ihr zu folgen. Und sie gibt auch ab und zu Workshops zu dem Thema für diverse Zielgruppen. Also wer sich da interessiert, genau, kann der auch gerne noch weiter recherchieren bei ihr oder ihr folgen. Welche Belletristik begeistert dich gerade?
Das ist so wahnsinnig schwierig bei mir, weil sich das so schnell ändert. Also ich bin immer so im Hier und Jetzt und auch in der Buchhandlung bin ich im Hier und Jetzt. Also wenn die aktuelle Produktion kommt, dann habe ich immer so Lieblingsbücher und die ändern sich danach auch wieder. Also die verschwinden dann auch wieder, dann kommen neue Lieblingsbücher, weil die Kunden bleiben ja mehr oder weniger gleich, die wollen immer neuen Stoff. Ist dann toll, wenn die Bücher 1,5 Jahre später als Taschenbuch wiederkommen, dann erinnert man sich wieder dran und denkt sich, oh cool, das gibt's ja, wie zum Beispiel jetzt Caro Wahl, die 22 Bahnen. Das war einfach großartig, weil wir haben das gebunden, gefüllte 1000 Male verkauft in unserer kleinen Buchhandlung. Und dann haben wir uns gedacht, ja, also das ist jetzt echt durch. Das haben wir jetzt wirklich jedem aufs Auge gedrückt. Und dann kam das vor einem Monat im Taschenbuch und wir haben uns alle gefreut wie die Schneekönigin. So, oh, wie cool. Es ist als Taschenbuch da und siehe da, es gibt wieder eine unglaublich große Zielgruppe, die das jetzt als Taschenbuch kauft. Und das finde ich einfach großartig bei Büchern, dass du immer sozusagen, es ändert sich immer und manche Bücher kommen dann einfach wieder, manche vergisst du dann auch und denkst dir, ja, vor 5 Jahren habe ich das so toll gefunden, aber ich weiß eigentlich nicht mehr, was drinsteht. Das ist natürlich schon auch ein bisschen ein Nachteil, wenn man so viel liest oder wenn man so viel beruflich liest, aber ich glaube, das geht dir ja auch so. Ich habe einfach sehr, sehr gern so große amerikanische Familienromane, wo es um gesellschaftliche Themen gibt. Was ich zurzeit zum Beispiel sehr gerne empfehle, ist Leuchtfeuer heißt das, von Shapiro. Das ist einfach so ein bisschen eine tragisch beginnende Familiengeschichte, hat mich total reingezogen. Es ist gerade für Leute, die sagen, sie können sich nicht mehr so richtig konzentrieren, weil eben Ablenkung, 1000 andere Sachen, dann sage ich immer so, dieses Buch ist ein bisschen wie Netflix schauen. Das ist wahnsinnig gut gemacht, das ist auch gut geschrieben. Mir ist es halt wichtig, auch wenn die Geschichten oft dann nicht so deep sind, dass es einfach gut geschrieben ist. Und dieses Buch, das weiß ich noch, ich bin heimgekommen, ich hatte irgendeinen wirklichen Job am Büchertisch und bin um Mitternacht heimgekommen und war total müde und mir dachte, da schaue ich jetzt nochmal kurz rein, das haben mir schon so viele Leute empfohlen. Und dann habe ich irgendwie bis 3 in der Früh gelesen und hatte wirklich so, ja, dieses Gefühl, ich lese heimlich unter der Bettdecke und darf eigentlich nicht, weil ich muss morgen um 6 aufstehen. Also solche Bücher liebe ich im Sommer und es ist ja dann auch immer so ganz anders. Die Zeiten ändern sich ja. Also im Winter empfehlen wir andere Bücher, weil da brauchen die Leute Weihnachtsgeschäfte. Im Sommer habe ich oftmals das Problem, dass viele reinkommen und sagen, sie haben jetzt Urlaub und sie wollen ein nettes Buch für den Urlaub. Es darf aber nichts Doofes sein. Und viele Leute lesen wirklich ausschließlich im Urlaub und nehmen sich dann ein Buch mit. Und da habe ich dann immer so einen Stress, wenn man denkt, das ist so eine unglaubliche Verantwortung. Ich soll dieses eine Buch jetzt aussuchen. Und was ist, wenn das nicht gefällt? Weil wir wissen ja, wie subjektiv Bücher sind. Ich meine, wenn ich ein Lieblingsbuch sage, dann kann es sein, dass du oder irgendein anderer das liest und sagst, naja, es war ganz nett, aber keine Ahnung, so toll. Also darum ist das so wahnsinnig schwierig. Und ich stehe dann oft in der Buchhandlung, manchmal klettert man dann auch auf die Leitern und sucht auch irgendwelche älteren Sachen runter, die man dann schon wieder vergessen hat und denkt sich, ah stimmt, das war ja auch so cool, das steht jetzt noch da oben. Aber zurzeit zum Beispiel die Fortsetzung, also der zweite Roman von Caro Wahl, liebe ich auch sehr, Windstärke 17, habe ich mit Bangen irgendwie so erwartet, weil ich Angst hatte, dass sie das nicht mehr schafft, zum Teil das Buch zu schauen, fand ich wieder richtig schön. Und das ist zum Beispiel ein super Buch, finde ich auch so für Jugendliche und Erwachsene. Und Also zum Beispiel die 22 Ballen, auch die Windstärke 17 wieder, das finde ich deswegen so außergewöhnlich, weil wir haben in der Buchhandlung auch alle Generationen. Also ich bin inzwischen die Alte mit 56 und dann haben wir einen Lehrling, die ist jetzt gerade mal 18 geworden, also eine Auszubildende. Und ich meine, ein Buch, das die 56-jährige Chefin und die 18-jährige Auszubildende gleichzeitig toll findet, das musst du erstmal hinkriegen, oder?
Ja, und das ist ja auch ist ja auch oft übergreifend. Ich finde, da hat eben Literatur sowas Verbindendes. Ich freue mich oft, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit dem Zug fahre und ich sehe dann Menschen Bücher lesen, die ich auch gut finde, völlig gebannt. Und ja, ich fühle mich denen dann gleich so verbunden auf einmal. Oder wenn man eben in Lesungen, ich moderiere ja auch viel, sieht, wie da Menschen zusammensitzen, die sich sonst nicht getroffen hätten, aber eben über dieses eine Thema finden und eine, auf einmal irgendeine Form von Zuneigung miteinander teilen und sowas. Also das mag ich auch einfach so wahnsinnig gern, dass neben all dem vielleicht manchmal auch sehr einsamen Lesen, das so eine massiv verbindende Möglichkeit hat, sei es jetzt online oder offline.
Und redest du denn auch manchmal die Leute an?
Ja.
Ich mach das auch.
Ich kann das nicht anders, gerade wenn ich ihn sehe. Dann,
so, und genau. Wie finden Sie es?
Sie sind ja jetzt schon über Seite 200 weg. Es gibt ja dann auch Bücher, die einen wirklich im Nachhinein noch so beschäftigen. Da kann ich dann auch gar nicht anders. Gut, manche finden es nervig, aber da muss man dann ja auch ein Gefühl für haben. Und manche freuen sich ja dann auch. Da muss man gucken, dementsprechend. Aber ich finde das immer schön, aber ich rede mich immer raus. Das ist ja, ich bin da ja beruflich betroffen.
Natürlich.
Das sozusagen.
Berufliche Nervensäge.
Irgendwie darüber zu sprechen. Aber deswegen natürlich irgendwie auch den Podcast oder online. Ich mag das wahnsinnig gern. Du bist ja auch, sagen wir mal, multibel literarisch unterwegs inzwischen. Und wenn du nicht liest, dann schreibst du also. Du hast Bücher für Kinder geschrieben, für Erwachsene. Es gibt die Krimiserie bei Diogenes. Es gibt deine Buchhandlungsbücher. Es gibt eine kleine Reihe als Liebeserklärung an Wien und Arthur Schnitzler. Und jetzt, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert, erscheint etwas Neues und es wird wieder spannend. Ein Kriminalroman namens Freundelwirtschaft, in dem es so freundlich ja eigentlich gar nicht zugeht. Wann schreibst du da auch noch und warum überhaupt und dann warum die Freundelwirtschaft?
Also warum schreiben ist, weiß ich nicht. Weil ich Schreiben einfach toll finde, weil ich es einfach toll finde, diese zwei Leben zu haben. Ich habe ja vorher schon angedeutet, dass das Buchhandlungsbuch mein Leben verändert hat. Das hat insofern mein Leben verändert, weil mich das quasi als Autorin etabliert hat. Wenn du einmal so ein Buch geschrieben hast, was so gut geht, was so viele Leute kennen, was so viele Leute lieben, was in so vielen Sprachen übersetzt ist, dann kannst du gar nicht aufhören zu schreiben, weil dann kommt natürlich der Verlag und sagt, schreib sofort ein neues Buch. Das ist natürlich ein großes Privileg, weil ich weiß, dass viele Menschen schreiben und keinen Verlag finden. Ich hatte einfach Glück. Beim ersten Buch damals, als ich diesen Krimi geschrieben habe, hatte ich auch 25 Absagen. Also man muss einfach dranbleiben und auch nicht aufgeben. Und dieses Buchhandlungsbuch hat insofern einfach was verändert, weil es mich eben als Autorin etabliert hat. Und zwar einerseits sowohl in den Köpfen der Leute, aber auch im Verlag, aber natürlich auch finanziell. Das heißt einfach, durch Schreiben verdiene ich quasi die Hälfte des Haushaltseinkommens, also meines Mannes und ich und damals noch der Kinder. Und deswegen haben wir mindestens ein oder zwei Angestellte in der Buchhandlung mehr, die wir uns sonst natürlich nicht leisten könnten, weil wir uns ja mehr Geld zum Leben rausnehmen müssten. Also es ist einfach ein reines Rechenspiel, was einfach bedeutet, dass ich zwei oder drei Jobs habe, weil der Podcast ist ja auch nicht unbezahlt. Und so wird sozusagen unser Leben finanziert. Hat natürlich auch den Nachteil, dass ich eigentlich jedes Jahr ein erfolgreiches Buch schreiben muss, weil ich kann jetzt schlecht zu einem Mitarbeiter sagen, du musst jetzt leider wieder gehen, weil mir ist dieses Jahr nichts eingefallen. Also ich muss jetzt wieder mehr im Laden stehen. Aber ich liebe diese zwei Leben zu haben. Also ich werde heute Nachmittag hier am Schreibtisch sitzen und alleine, ohne mit irgendjemandem zu reden, am Exposé des neuen Buches zu schreiben. Und ich freue mich wirklich richtig drauf. Und dann bin ich nächste Woche irgendwo auf einer Lesung und es sitzen 200 Leute im Publikum und finden das total großartig, was ich mache und sind ganz ergriffen, dass ich nachher mit ihnen spreche, wo ich doch die berühmte Autorin bin. Und zwei Tage später stehe ich in der Buchhandlung und muss mich von irgendeiner alten Dame blöd anmachen lassen, weil das Geschenkpapier scheiße ausschaut. Oder ich muss das Klo putzen, weil es halt sonst keiner macht. Und das sozusagen, diese drei Leben zu haben, das finde ich einfach wirklich großartig. Und ich glaube, dass ich auch alle drei brauche. Also insofern bete ich und hoffe an den Literaturgott oder die Literaturgöttin, dass dieses Konzept noch lange aufgeht und ich das noch lange weiter so machen kann und empfinde es als großes Glück und als großes Privileg.
Wir hoffen, war ja jetzt eine Zeit lang kein Stillum-Krimi und jetzt gleich, und muss man ja auch sagen, da hast du ja also jetzt gleich wirklich so richtig was rausgehauen. Worum geht's überhaupt in der Freundin der Wirtschaft und wo kam die Idee her? Erzähl uns davon.
Also, dass ich für den Krimi schreibe, mit dieser Idee bin ich schon lange schwanger gegangen. Und ich habe ja nicht damals, vor vielen, vielen Jahren, mit Krimi-Schreiben begonnen. Das ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe die ja damals zusammengeschrieben mit Klaus-Ulrich Bielefeld, der ist inzwischen in Rente. Der war ein wichtiger Literaturkritiker vom RBB. Und wir haben gesagt, wir schreiben Krimi, wenn wir was schreiben, weil das ist dann so außen vor bei der Literaturkritik. Das interessiert kein Feuilleton, er wollte da gar nicht. Also ein Literaturkritiker, der beginnt, Romane zu schreiben, das ist ja immer ganz schwierig, das kann auch manchmal ganz schief gehen. Die Kollegen sind ja dann auch nicht immer nett und Krimi haben wir uns damals gedacht, das interessiert eh niemanden. So haben wir damals zum Krimi-Schreiben begonnen. Ich kürze jetzt alles ab, was da sozusagen dazwischen gekommen ist. Wir haben uns dann auch als Autorenduo getrennt. Ich habe viele andere Sachen geschrieben. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit die Idee, ich würde eigentlich gerne wieder zu diesem Krimi-Format zurückkehren. Und zwar einfach aus dem Grund, weil du mit einem Kriminalroman eine sehr fest vorgegebene Struktur hast. Also es ist klar, es muss einen Mord geben, es muss eine Ermittlerin geben, es muss eine Aufklärung geben. Aber innerhalb dieser Struktur hast du die Freiheit, in jedes Thema, in jedes Genre, in jedes Milieu abzutauchen. Und das finde ich einfach das Faszinierende am Krimi, dass man sagt, okay, was interessiert dich für gesellschaftliches Problem? Und dann musst du dir eigentlich, das klingt jetzt so komisch, weil beim Krimi musst du dir wahnsinnig viel Plot ausdenken, aber du hast den Plot quasi in einer vorgegebenen Struktur. Und das finde ich einfach ein beruhigendes Raster, sage ich mal. Das stand am Anfang. Und dann habe ich mir gedacht, okay, man kennt ja in Österreich, wenn man so ein bisschen die österreichische Politik verfolgt, also so ab Jörg Haider, also Karl-Heinz Grasser, unser ehemalige, Anführungszeichen, ich zitiere nur, korrupte Finanzminister, die Ibiza-Affäre und was dann alles danach kam. Da haben ja wahnsinnig viele Leute immer wieder gesagt, da müssten wir mal ein Krimi drüber schreiben. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und habe mir ausgedacht, einen toten Minister in seine Penthouse-Wohnung zu legen. Und ja, und dann ist es losgegangen. Und dann plötzlich war ich mittendrin in der österreichischen Innenpolitik, so ein bisschen naiv, sage ich mal, am Anfang. Ich habe mir gedacht, ja, das kann ja nicht so schwierig sein. Und dann habe ich das Buch gleich mal ein Jahr, die Abgabe des Textes gleich mal ein Jahr verschoben, weil das so wahnsinnig viel Recherchearbeit war. Um das ganz kurz zusammenzufassen, also es gibt einen toten Minister, er war der Landwirtschaft- und Tourismusminister in einer Regierung in Österreich, die sich durch einen sehr jungen Kanzler ausgezeichnet hat. Und der liegt tot in seiner Wohnung. Und dann gibt es zwei Erzählperspektiven. Die eine ist die klassische Erzählperspektive, wie oft in so Kriminalromanen. Es ist die Ermittlerin, also eine Kriminalkommissarin der Abteilung Leib und Leben, wie das in Wien heißt, also Kriminalpolizistin Mordkommission, die quasi ihren ersten Fall hat. Und das ist gleich der tote Minister, was natürlich nicht wirklich witzig ist. Und die zweite Erzählperspektive ist eine junge Frau auf der Flucht. Und wir verraten natürlich nicht, wer die ist und warum die auf der Flucht ist. Aber durch diese zwei Erzählperspektiven wird die Geschichte dieses toten Ministers erzählt.
Und das sehr spannend und mit sehr glaubwürdigen Charakteren, mit typisch Wiener Schmäh auch dazu. Und man hört tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen die Falterstimme im Hintergrund sozusagen als Perspektive. Da geht's um Politik. Man hat auch möglicherweise einfach auch ein paar Köpfe. Natürlich währenddessen stellt man sich dazu vor, auf die das passen könnte. Und liest das sehr, 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 sehr gern. Das Buch hat jetzt knapp, ich glaube, über 400 400 Seiten.
Ja, da habe ich mich selber erschrocken, als ich es bekommen habe. Ich wusste nicht, dass ich so viel geschrieben habe.
Wie lange hast du denn dann insgesamt dafür gebraucht?
Also Abgabe des Exposé habe ich jetzt einmal nachgeguckt. Das waren dann insgesamt doch 3 Jahre. Also da habe ich jetzt nicht die ganze Zeit geschrieben natürlich. Da habe ich dazwischen, ja, du weißt, 2 Kinderbücher geschrieben und habe das auch am Anfang so sehr locker genommen mit diesem Krimi. Und das letzte Jahr war dann wirklich tough. Also da hat dann ja schon mal 1 Jahr verschoben und dann war klar, das muss jetzt erscheinen. Und dann war das letzte Jahr, habe ich wirklich also sehr, sehr viel dran gearbeitet. Und es ist eigentlich mein dickstes Buch und es ist auch das Buch, in das ich am meisten Arbeit gesteckt habe. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, oh, jetzt hat sie nur so einen doofen Krimi geschrieben, dann... Ich werde es nie sagen, ich sage es jetzt nur dir, dann bin ich wirklich gekränkt, denn ich habe noch nie so viel Arbeit in ein Buch gesteckt und ich habe noch nie so viel recherchiert für ein Buch. Ich habe wahnsinnig viele Leute getroffen, ich habe ein riesiges Umfeld sozusagen angezapft, also gar nicht an geheimen Informationen über die Regierung, das weiß, steht alles in der Zeitung, was ich da geschrieben habe, aber einfach, dass die Abläufe stimmen, dass die Abläufe in der Politik stimmen, wie funktioniert so ein Ministerkabinett, was passiert eigentlich, wenn ein Minister tot ist, welches Protokoll wird abgearbeitet, wie läuft die Polizeiarbeit in dem Augenblick, wo Politik im Spiel ist, dann ist ja nicht nur die Kriminalpolizei dabei, sondern auch der Staatsschutz, wie arbeiten die zusammen, was passiert, wenn vielleicht der Polizeipräsident in irgendwas wild drin hängt? Also solche Sachen musste ich aber extrem viel recherchieren. Und da bin ich am Anfang wahnsinnig naiv reingestolpert und habe mir gedacht, naja, jetzt fangt einfach mal die zu ermitteln an, bis ich mir gedacht habe, Moment mal, wie geht das eigentlich? Also ich habe lange gebraucht und ich hoffe, dass ich für den zweiten Teil, den ich jetzt gerade vorbereite, nicht ganz so lange brauche, weil ich habe, glaube ich, echt viel gelernt beim Schreiben.
Das war das, was ich hören wollte, weil ich nämlich jetzt tatsächlich die Ermittlerin Alma Oberkofler schon so gerne mag, dass ich natürlich hoffe, dass sie noch ganz lange mit vielen Fällen beschäftigt sein wird. Und freue mich natürlich auch hier, das ist die Frage, ne, sozusagen diese feministische Perspektive, aber einfach um Frauenrollen, die eben anders dargestellt sind als oft in so einem Male-Gaze-Krimi. Und das fand ich auch wahnsinnig angenehm. Und ja, ich mag sie auch einfach gerne. Von daher freut mich das natürlich sehr zu hören, dass da mehr kommt. Und empfehle euch an dieser Stelle natürlich den eben angeteaserten Krimi Freundelwirtschaft von Petra Hartlieb. Wenn jetzt natürlich irgendwie alle, die gerne Krimis lesen, die werden sagen, klar, so jetzt im Sommer nehme ich die Freundelwirtschaft mit. Hast du noch ein weiteres Buch, bevor wir rausgehen, sozusagen, wenn wir jetzt der oder diejenige sind, die in deine Buchhandlung kommen und sagen, also wir haben jetzt 2 Wochen Urlaub, die Buchhandelst, die Literaturexpertin, welches legst du uns ans Herz? Welches sollen wir mitnehmen auf, weiß ich nicht, die Reise nach Sylt, die Kanarischen Inseln, der Schwarzwald, eine Reise nach Wien, wohin auch immer? Was sollen wir lesen?
Das ist eine so schwierige Frage, wirklich. Das klingt, es ist so arg, wenn die Buchhändlerin das sagt, aber das ist einfach so eine schwierige Frage. Erstens einmal sage ich immer, du kannst nicht nur mit einem Buch in Urlaub fahren. Das ist völlig absurd. Du kannst ja nicht mit einem Buch in Urlaub fahren. Also nimm eine große Tasche mit, wenn du zu uns kommst und pack ein paar Dinge rein. Dann kommt es immer drauf an, brauchst du leichtes Gepäck, müssen es Taschenbücher sein, wie auch immer. 22 Bahnen sind Taschenbuch erschienen, haben alle gelesen. Trotzdem kann man auch mal lesen. Ich lese gerade ein Buch, das begeistert mich total. Es ist ein ernstes Thema, aber es ist sehr, sehr cool und sehr lustig eigentlich auch aufgemacht. Es ist auch eine Debütantin, erscheint jetzt bei Rowohlt, Der Bademeister ohne Himmel von Petra Pellini. Und da geht es um eine 15-Jährige, die so die typischen 15-jährigen Depressionsgeschichten hat, also schwieriges Elternhaus. Eigentlich hat sie Bock auf gar nichts. Und sie muss sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen und betreut in ihrem Haus. Sie wohnt in so einem Wohnblock, einen demenzkranken ehemaligen Bademeister. Und der hat eine 24-Stunden-Pflege, die Eva, aber auch 24-Stunden-Pflegen müssen wir mal raus, müssen mal spazieren gehen. Und dann geht sie einmal in der Woche zunächst am Anfang zu diesem völlig dementen Hubert und verbringt den Nachmittag mit ihm und erzählt diese Geschichte. Und das geht so ans Herz und du musst teilweise so lachen, dass man das locker im Urlaub lesen kann, weil wir alle ja mit dem Thema zu tun haben. Unsere Eltern werden älter, man muss sich irgendwie damit auseinandersetzen und das eröffnet wieder aus einer neuen Perspektive auf das Thema. Was ich auch toll finde, das ist zwar letztes Jahr schon erschienen, aber ist wieder jetzt ein bisschen im Fokus, eine österreichische Autorin, also wenn Sie in Österreich Urlaub machen, ein Roman, der im Burgenland spielt, Johanna Seebauer, die hat jetzt gleich zwei Preise beim Bachmann-Preis eingeheimst, also nicht den Hauptpreis, aber zwei andere wichtige Preise. Das ist ein wahnsinnig lustiges Buch, es spielt in einem fiktiven Ort im Burgenland. Es geht um einen Ort, wo es eine kleine Geheimbewegung gibt von vier Menschen, also Bürgermeister, ein Internet-Nerd und eine alte Dame und noch irgendwer, die versuchen, dass dieser Ort verschwindet. Die haben einfach keinen Bock mehr auf Mitspielen in diesem ganzen Tourismus, Internet, Radfahrtouris und versuchen, dass dieser Ort also nicht real verschwindet, aber quasi aus der digitalen Welt verschwindet. Und da gibt es so eine kleine Guerilla-Bewegung, wahnsinnig schlau gemacht, sehr, sehr lustig zu lesen. Ja, und ansonsten gibt es bei uns, wenn du in die Buchhandlung kommst, gibt es dieses All-Time-Ever-Regal. Da stehen alle Lieblingsbücher der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen drinnen, im Taschenbuch. Das sind 2 Meter inzwischen und da darf jeder alles reinstellen, was er sozusagen immer da haben muss, weil er es immer wieder empfiehlt. Und da sind natürlich Bücher, die ich auch immer wieder empfehle. Zum Beispiel Zeiten des Aufruhrs immer noch von Richard Yates. Ich habe dieses Buch geliebt damals und ich liebe es immer noch. Ich würde auch empfehlen, mal wieder so einen richtig schönen, dicken, alten John Irving zu lesen. Vielleicht die früheren Romane, das ist echt was für den Urlaub. Ich liebe immer noch Meg Wolitzer, die Interessanten. Also wer das noch nicht kennt, das ist einfach ein Buch, wo du dann eigentlich nicht mehr aufhören kannst zu lesen, weil wenn das dann zu Ende ist, dann verlierst du diese ganzen Hauptdarsteller und Darstellerinnen und die sind aber alles deine Freunde geworden. Also das geht eigentlich nicht, dass die dann weg sind. Also das muss man dann immer ganz langsam lesen. Also du siehst schon, ich tue mir da wirklich total schwer, mich auf ein Buch zu fokussieren. Was natürlich auch das Glück ist, weil die meisten Kunden und Kundinnen sind ja dann so, dass sie sagen, ach, das haben sie jetzt so toll erzählt, ich nehme gleich 3. Was super ist, weil du brauchst unbedingt 3 Bücher, wenn du 2 Wochen in Urlaub fährst.
Dem kann ich natürlich nur beipflichten. Was haben wir für ein grausam schönes Glück, dass es eben so viel gute Literatur gibt. Und wer mag, wer nicht tatsächlich in der Nähe der Hartliebs Buchhandlung wohnt, der kann aber auch mal gucken, denn auf eurer Webseite gibt es ja auch das Hartliebs Magazin, wo auch regelmäßig sehr tolle Empfehlungen zu finden sind, ganz kostenlos. Und ich bin mir sicher, dass all diejenigen, die zuhören, auch eine schon bekannte oder zukünftige Lieblingsbuchhandlung um die Ecke haben, einfach mal stöbern und ein bisschen nachsehen und sich dort vor Ort beraten lassen. Denn glücklicherweise gibt es ja weltweit ganz, ganz, ganz viele Petra Hartliebs. Aber es freut mich sehr, heute mit der einzig Originalen gesprochen zu haben. Vielen, vielen Dank, liebe Petra.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, es mal wieder zumindest zu hören, aber hoffentlich auch bald zu sehen.
Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Petra, für deinen Einblick in die Literaturbranche und dein vielfältiges, oder sagen wir lieber wortwörtlich vielseitiges Leben als Buchhändlerin, Autorin und Leserin. Selbstverständlich gibt es all ihre Bücher in jeder gut sortierten Buchhandlung und wer mehr über sie wissen will, geht einfach auf hartliebs.at. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann empfehlt es doch sehr, sehr gerne weiter und gebt mir Rückmeldung dazu. Der nächste Buchclub, der kommt dann wieder im Herbst. Dazwischen ist eine kleine Sommerpause, aber es gibt noch eine Long Story Short normale Folge. In 2 Wochen, wie immer, mit neuen und alten, aber definitiv lesenswerten Büchern. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen mir, Carla Paul, meinem Kollegen Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!